Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Wir wollen heute über das Thema URAG sprechen. URAG steht für Unabhängige Regionale Aufarbeitungskommission. Jakob, was ist das eigentlich?
Das ist eine gute Frage. Wir können auf jeden Fall schon mal sagen, was es nicht ist. Es gibt ja Betroffenenbeteiligung auf der Ebene der EKD. Das ist das Beteiligungsforum. Und beim Beteiligungsforum, da findet Aufarbeitung statt mit Betroffenen auch, allerdings eben nur auf EKD-Ebene. Bei den URAGs soll es das geben auf regionaler Ebene, angegliedert oder angesiegelt in den geografischen Regionen, wo die Gliedkirchen der EKD auch tatsächlich sitzen. Insgesamt soll es 9 URAGs geben, also 9 von diesen Kommissionen, verteilt auf das ganze Bundesgebiet, und dort soll dann regional aufgearbeitet werden.
Okay, also das heißt, es sollen 9 solche URAG geben. Und da geht es irgendwie um Betroffenenbeteiligung und um Aufarbeitung. Wie ist es denn dazu gekommen? Warum sollen diese URAG auf einmal aufgebaut werden?
Der Hintergrund ist, es gibt eine gemeinsame Erklärung zwischen der unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und der EKD und der Diakonie in Deutschland. Und in dieser Erklärung, da ist geregelt, dass es solche URAGs geben soll. Vielleicht nochmal ganz kurz für alle, die das nicht wissen, die UBSKM, das ist, wie schon gesagt, die unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs bei der Bundesregierung.
Und die Bundesregierung am Familienministerium angegliedert.
Am Familienministerium, genau. Die Bundesregierung hat ja insgesamt, glaube ich, 45 Beauftragte für ganz viele verschiedene Themen und unter anderem eben auch für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Und dann gibt es noch die EKD, das ist ja klar. Diese wurde bei dem Erstellen dieser Erklärung vertreten durch die Bevollmächtigte des Rates der EKD bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Diplomatin oder so eine Botschafterin, ne? Es gibt ja Diplomaten aus anderen Ländern, was weiß ich, aus den Niederlanden, die hier in Deutschland in einer Botschaft sitzen und dafür da sind, die Interessen ihres Landes zu vertreten oder irgendwie Netzwerkarbeit zu machen.
Genau, das kann man nett sagen, finde ich, mit der Diplomatie. Oder man könnte sagen, das ist die Oberlobbyistin der Kirche, weil auch alle Lobbyverbände immer jemanden nach Berlin schicken. Aber genau, also irgendwas zwischen Diplomatie und Lobbyismus.
Ja, genau, so kann man das, glaube ich, sehr gut sagen. Und dann eben noch durch die Diakonie in Deutschland. Das wurde vertreten durch die Präsidenten der Diakonie. Genau, diese 3 Akteure, die haben eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Und da drin steht, dass es Aufarbeitung geben soll. Und im Paragraph 1.1, da kann ich mal den ersten Satz vorlesen. Und dann ist eigentlich auch schon klar, was da passieren soll. Die unabhängige Aufarbeitung sexualisierter Gewalt liegt in der Verantwortung der landeskirchlichen und diakonischen Leitungsorgane. Mhm. Ja, und an diesem Punkt könnten wir diese Folge eigentlich auch schon beenden, weil damit eigentlich auch schon ganz, ganz viel gesagt ist. Aber wir wollen es natürlich ausführen.
Ja. Warum denkst du denn, dass da schon ganz viel gesagt ist? Ist ja immer besser, das ein bisschen direkter zu sagen, als nur so anzudeuten.
Naja, die Aufarbeitung, das ist ja genau das, was in den letzten Jahren nicht funktioniert hat. Mhm. Und die Verantwortung der Aufarbeitung soll jetzt, und das ist da jetzt schriftlich festgehalten, weiterhin und ausschließlich in der Verantwortung von Kirche und Diakonie liegen. Das wäre etwa so, wie man sagen würde, die Verbrecher verurteilen sich selber und sind für ihre Verurteilung und für den Strafvollzug selbstverantwortlich.
Gut, ich finde, das kann man so sehen. Man könnte jetzt auch sagen, das ist sozusagen dieses, wir nehmen die jetzt mal endlich uns vor, wir knöpfen die uns vor und jetzt sind die mal verantwortlich. Also so könnte man das positiv sehen, dass sie damit endlich mal sagen, okay, da ist jede Menge da sind jede Menge Verbrechen, da ist jede Menge Unrecht passiert und wir haben uns jetzt dazu bereit erklärt, das aufzuarbeiten. Wir erkennen die Verantwortung an. Ich will diese andere Perspektive nur nochmal sagen, so kann man das auch sehen.
Die Frage ist nun, was in den URAGs passieren soll und wie diese besetzt werden. Mhm. Es gibt in Deutschland 20 Gliedkirchen der EKD und dazu entsprechend die Landesverbände der Diakonie. Und die verteilen sich dann auf 9 URAGs auf das gesamte Bundesgebiet. Und wenn wir uns jetzt mal angucken, wie das bei der Landeskirche Hannovers ist, da ist es so, dass die URAG besteht aus der Konföderation und Bremen und genau. den entsprechenden diakonischen Werken oder Landesverbänden. Und das sind ganz schön viele.
Genau, also Konföderation muss man erstmal sagen, das sind halt sozusagen die ganzen Landeskirchen, die sich da zusammengeschlossen haben. Also Hannover, Oldenburg, Schaumburg-Lippe, Bremische Evangelische Kirche und Braunschweig und die Reformierte Kirche.
Genau, das ist die Konföderation und dazu eben auch noch die diakonischen Werke. Das wäre das Diakonische Werk Bremen, Diakonische Werk Niedersachsen, Diakonische Werk Oldenburg, Diakonische Werk der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Schaumburg-Lippe und das Diakonische Werk der Evangelisch-Reformierten Kirche. Das sind insgesamt, wenn ich jetzt richtig gezählt habe, 11 Beteiligte.
Genau, was mich jetzt gerade wundert, wo wir da so drauf gucken, ist, was ist denn jetzt mit der Diakonie Braunschweig? Vielleicht gibt es da kein eigenes diakonisches Werk?
Doch, das geht aber seit einiger Zeit im Diakonischen Werk Niedersachsen mit auf.
Okay.
Das war früher, glaube ich, mal selbstständig, das haben sie da irgendwie reingequetscht. Was ich nicht ganz verstehe, das heißt Diakonisches Werk Niedersachsen, warum man dann da nicht auch noch Oldenburg mit reingepackt hat. Mhm. Na gut, ja. Aber so ist es nun mal.
Das wird wohl was mit der Entscheidungshoheit der dazugehörigen Gliedkirchen, vermute ich, zu tun haben. Aber das können wir jetzt nur spekulieren. Ja.
Auf jeden Fall ist anzumerken, dass die Hannoversche Landeskirche die größte Landeskirche in der EKD ist. Und dass da jetzt noch so viele kleine Kirchen oben drauf kommen und sich damit ein Verbund von 11 Kirchen und diakonischen Werken bildet, der auch der größte ist, der größte URAG-Verbund in ganz Deutschland, das ist schon beachtlich.
Ja, und mit Abstand der größte, weil der nächste ist der Verbund Nordost und da sind 6 AkteurInnen drin sozusagen.
Ja. Naja, dann gibt es wieder andere, da sind dann wieder nur 2 drin. Bayern zum Beispiel, da ist die Landeskirche drin und die Diakonie. Fertig.
Ja, und man muss sagen, also Bayern ist halt die zweitgrößte Landeskirche, die ist eigentlich sehr gut mit der Hannoverschen Landeskirche von der Größe her vergleichbar. Das sind nur minimale Unterschiede, die da sind. Und wenn Bayern eine eigene URAG hat, ist es schon sehr erstaunlich, dass die Hannoversche Landeskirche, die größer ist, in diesem Riesenverbund aufgeht.
Ja, das ist auf jeden Fall interessant. Na gut, die URAG soll also zusammengesetzt werden, oder soll zusammengesetzt werden für diesen Verbund, Konföderation und Bremen und hat ihre Geschäftsstelle in Hannover. Also auch räumlich da eine Nähe zur Hannoverschen Landeskirche. Man hätte ja auch sagen können, dass das Ding geografisch irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was der Mittelpunkt ist, Pferden, keine Ahnung, irgendwo.
Heuer oder sowas.
Ja, genau. Aber hat man in Hannover gemacht. Na gut. Was ganz interessant ist, dadurch, dass dass der Verbund so groß ist, wirkt sich das auch auf die Zahl der Personen aus, die in der URAG sitzen werden. Das wird im Fall Konföderation und Bremen, werden das 9 Personen sein. Bei anderen Verbünden ist das kleiner. Es sollen, glaube ich, immer mindestens 7 Personen sein, die da drin sitzen. Aber hier in dem Fall sind es 9.
Was sind denn das für Leute, die da reingehen?
Das ist wirklich sehr interessant. Das ist auch noch gar nicht genau klar, wer da jetzt drin sitzen wird. Aber es gibt 3 Gruppen, die man so auseinanderhalten kann. Das ist zum einen, ist das die Gruppe von sogenannten Experten. Ja, Experten, Expertinnen. Und die werden benannt von der Landesregierung. Wahrscheinlich ist das in dem Fall dann die Landesregierung von Niedersachsen und irgendwie von der Bremer Bürgerschaft irgendwie auch noch irgendwas. Also an dieser Stelle hat man sich scheinbar ganz bewusst dafür entschieden, dass kirchenferne Leute diese Experten auswählen sollen. Und diese Experten sollen Leute sein, die aufgrund ihrer beruflichen Stellung oder Erfahrung oder gesellschaftlicher Verantwortung irgendwie dazu in der Lage sind, so ein Amt wahrzunehmen. Mhm. Und ich denke mal, dass die Landesregierung und die Bremer Bürgerschaft da wahrscheinlich Leute benennen wird, die irgendwie im sich gesellschaftlich engagiert haben oder in anderen Kommissionen, die irgendwie ähnliche Aufgaben hatten, schon mitgewirkt haben und da irgendwie erfolgreich waren.
Ja, wir wissen ja schon, dass es für Bremen ein ehemaliger Richter ist.
Genau, das ist schon bekannt.
Also Bremen, das ist das Einzige, was schon bekannt ist.
Bremen hat den gewählt. Das heißt, eine von den drei Personen, die ist schon klar. Warum jetzt genau Bremen wählen durfte? Weil Bremen hat ja jetzt bevölkerungstechnisch nicht ein Drittel von den Mitgliedern der Konföderation. Das weiß ich nicht genau, aber egal.
Ich vermute, um die Bundesländer zu repräsentieren. Also wenn es um zwei Bundesländer geht und zwei Landesregierungen, dass nicht eine Landesregierung gar nicht vorkommt.
Möglich. So. Aber na gut,
das genau, ist klar. Genau, aber der ist auf jeden Fall benannt worden von der Bremer Landesregierung.
Dann muss die niedersächsische Landesregierung noch Personen benennen. Das ist bisher noch nicht passiert. Das wird also noch spannend. Dann wird es noch drei weitere Personen geben, die von der Kirche benannt werden. Da war es so, dass sich da Personen bewerben konnten bei der Geschäftsstelle der URAG da in Hannover. Die konnten sagen, ja, ich finde das eine gute Idee, ich glaube, ich wäre dafür geeignet. Und da konnte sich im Prinzip jeder bewerben. Also natürlich Leute aus der Kirche, aber im Prinzip auch andere Leute, die jetzt gesagt haben, Mensch, ich halte mich dafür für geeignet, um dort mitzuarbeiten. Und die haben sich da jetzt, konnten sich, glaube ich, bis Ende letzten Monats dort bewerben. Und die Kirchen oder der Verbund wird dann aus den drei Leute auswählen. Wann das genau erledigt sein wird, das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht.
Nee, das wissen wir leider noch nicht. Also die ganze Zeitleiste ist jetzt noch nicht so klar. Aber es wird demnächst geschehen, hoffen wir.
Und dann gibt es ja noch drei weitere Personen und die sollen bestimmt werden von einer betroffenen Beteiligung der URAG, von einem betroffenen Rat aus dem Kreis der Betroffenen.
Ja.
So, und das soll also so sein, da soll aus den Betroffenen, die sollen sich irgendwie zusammenraufen. Wie genau ist eben auch noch nicht klar. Und sage hier, wir haben hier drei Leute, die sind dafür geeignet und die sozusagen aus ihrem Kreis die URAG entsenden.
Ich würde noch mal ein bisschen sagen, also wie da der Prozess läuft, weil da wird nämlich erst zu einem betroffenen Forum geladen. Da können alle Personen, die sich als betroffen sehen, hinreisen und an diesem betroffenen Forum teilnehmen. Das ist sozusagen eine erste Kontakt-, Kennenlern-, Informationsaustauschveranstaltung. Die hat bereits stattgefunden für diesen Verbund, nämlich im August 2024.
Und das Interessante ist, wie du gesagt hast, Leute, die sich als Betroffene bezeichnen oder identifizieren, das ist also nicht erforderlich, dass das Personen sind, die irgendwie nachweisen können durch irgendwie zum Beispiel ein Gerichtsurteil, dass sie betroffen sind, sondern es reicht aus, wenn die Leute sagen, hier, ich bin betroffen und fertig. Und dann können sie da im Prinzip mitmachen.
Das ist im Moment der Stand, das ist richtig. Das ist ja auch etwas nachvollziehbar, wenn man das vielleicht offen halten will und niedrigschwellig machen möchte.
Ich finde das sehr, sehr wichtig, dass man da auf jeden Fall das offen gestaltet, weil es gibt ja eben Leute, da ist das vielleicht sehr, sehr lange her. Sag mal, da ist der Täter vielleicht jetzt verstorben. Jetzt würden die Leute sagen, ey, ich würde den sofort anzeigen, aber ja, der ist tot und da kann man natürlich nicht mehr viel rausholen. Deswegen ist das absolut wichtig, dass man das sehr, sehr niedrigschwellig gestaltet. Das sehe ich ganz genauso. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, man könnte die Leute ja zumindest, sag ich mal, eine Erklärung abgeben lassen. Ja, ich bin Betroffener, fertig. Mhm. So irgendwie. Ja. Ne? Oder ich bin Betroffener aus der und der Gliedkirche gewesen, so, ne, dass man das vielleicht ein bisschen zuordnen könnte. Aber das ist nicht der Fall. Also es ist sehr, sehr offen. Es ist aber nicht nur offen gegenüber den Gliedkirchen, sondern es ist auch komplett offen. Da kann man ja, soweit ich das verstanden habe, von überall herkommen.
Ja, im Moment ist es ja so, dass jede Person in ganz Deutschland, die sagt, ich möchte zum betroffenen Forum, zum Beispiel des Verbundes Nordost, also ich habe Lust auf eine Reise nach Hamburg, dann kann jede Person sagen, hier, ich bin Betroffene. Ich muss nicht mal sagen, aus dieser Region, und kann sich von der Kirche die Fahrt dorthin und zwei Hotelübernachtungen bezahlen lassen.
Ja, das finde ich erstmal nachvollziehbar, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, da ist eine Person, die zum Beispiel ja sexualisierte Gewalt zum Beispiel in der Kirche Nordost erlebt hat und jetzt zum Beispiel heute, was weiß ich, in Bayern wohnt und die dann sagt, Mensch, da würde ich aber gerne nicht hier bei mir vor Ort in Bayern irgendwas aufarbeiten oder mitmachen, sondern gerne da, wo es passiert ist, dann kann ich das ja nachvollziehen. Nur wie ist das jetzt, wenn ich, sag ich mal, aus Baden-Württemberg komme?
Im Moment ist es so, dass das nicht festgelegt ist, dass es alle machen können. Also man braucht keinen Nachweis, dass man betroffen ist. Es ist egal, wo man betroffen war, wenn man dann betroffen war. Und es ist egal, wo man wohnt.
Das heißt, ich kann auch zu mehreren URACs fahren.
Du kannst absolut zu mehreren URACs fahren. Du kannst dich zu jedem Treffen sozusagen anmelden. Und nicht nur du kannst das, der du ja nun anerkannter Betroffener bist, weil bei dir gibt es ein rechtskräftiges Urteil und du hast auch eine Anerkennungsleistung von der Landeskirche erhalten, sondern deine Nachbarin, die gar nichts damit zu tun hat, die kann das genauso.
Ja. Also sehr empfehlenswert, wenn man mal ein bisschen durch Deutschland reisen will auf Kosten der Kirche, dann könnte man da in 9 Städte fahren und sich 9 Städte angucken und bekommt auch noch was zu essen. Ja, sehr schön. Beziehungsweise nicht so schön. Also ich finde das auch so ein bisschen problematisch. Das ist ja ein Raum, wo sich Betroffene treffen, der ja auch in gewisser Weise ein Schutzraum sein sollte. Also wenn es da um Aufarbeitung geht, dann geht es ja da auch darum, dass Leute vielleicht persönliche Dinge teilen, Erfahrungen teilen, wie es vielleicht mit der Aufarbeitung gelaufen ist, welche Erfahrungen sie da gemacht haben. Und also eine Sache, die ich persönlich ganz dramatisch fände, wäre, wenn ich da jetzt in so einem Forum sitze und da was von mir erzähle und dann sitzt da vielleicht irgendwer, der überhaupt gar keinen Bezug zu Betroffenen hat, sondern vielleicht ein Täter ist und vielleicht einen Eintrag hat, schon mal verurteilt wurde, und das überhaupt in keiner Weise überprüft wird.
Das ist ein Riesenproblem in dem jetzigen System. Die Idee dahinter war, glaube ich, manche Betroffene trauen sich nicht. Die wollen vielleicht nicht da, wo sie herkommen, sich engagieren oder da, wo sie wohnen. Aber ich denke, auf eine Weise muss man Betroffenen auch mal zutrauen, dass sie, irgendwelche Mindeststandards sollte es geben, weil es sonst einfach so schnell missbraucht werden kann. Es können einfach entweder Menschen, die das einfach ökonomisch nutzen wollen, was ich denen eventuell auf eine Weise gönne, aber das hat einfach nichts mit dem Thema zu tun. Und dann hat man da Leute im Raum sitzen, die gar nichts damit zu tun haben, die auch keine Verbindung zur Region haben. Oder es kann eben wirklich Täter geben, die das cool finden, mal zu sehen, wie diese Betroffenen da unterwegs sind und wie da über sexualisierte Gewalt geredet wird.
Ja, also ja, das sind auf jeden Fall Punkte, die mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereiten und ich mir auch die Frage stellen würde, so, wie viel will man sich denn dann da öffnen, ne? So bei einer Aufarbeitung oder wie viel will man da von Erfahrungen erzählen? Aber na gut, so ist es nun mal. Also dieses Forum da sollen sich Betroffene treffen und die Interessierten sollen dann zu einer Betroffenenvertretung werden. Und diese Betroffenenvertretung, die sucht dann 3 aus, die in die Kommission geschickt werden.
Genau, im Anschluss an das Forum soll es dann einen Termin zu einem Workshop geben, wo dann Betroffene, die sich grundsätzlich irgendwie interessieren für diese Betroffenenvertretung, dann noch einmal an einem Termin teilnehmen.
Genau, das ist aber noch nicht passiert. Das passiert, glaube ich, irgendwann im November. Muss man gucken. Wie das genau funktionieren wird, das wissen wir auch noch nicht.
Genau.
So, jetzt gibt es aber noch ein paar Spielregeln für die Besetzung der URAG. Also wir haben 3x3 Leute, aber insgesamt dürfen nur weniger als 50% davon bei der Kirche arbeiten oder in kirchlichen Gremien sitzen. Das bedeutet zum Beispiel, angenommen, die Kirche schickt 3, ich sag mal, Kirchenvertreter, Pastoren zum Beispiel in die URAG. Dann werden die ja wahrscheinlich bei der Kirche arbeiten, da kann man von ausgehen. Und jetzt ist vielleicht noch einer von den Experten, sag ich mal, vielleicht ein Richter, der ist im Kirchenvorstand.
Ja.
So, dann hätten wir 4 Leute, die bei der Kirche arbeiten oder in kirchlichen Gremien sitzen. Dann dürfte zum Beispiel, sag ich mal, eine Kirchenmusikerin, die aber gleichzeitig Betroffene ist, nicht als Betroffene gewählt werden, weil wir dann über diese 50% kommen würden Und das ist nicht erlaubt. Also es müssen weniger als 50% Kirchenbeschäftigte sein. So. Dann gibt es noch eine weitere Regel. Es wird einen Vorsitz geben, einen Vorsitzenden, einen stellvertretenden Vorsitzenden. Und diese beiden Positionen können nur aus der Gruppe der Experten oder Expertinnen besetzt werden. Was im Umkehrschluss bedeutet, als Betroffener kann man nicht Vorsitzender werden.
Ja.
Ausgeschlossen. Egal, ob man dafür geeignet ist oder ob man da vielleicht eine Vorbildung hat oder sonst was, ist vollkommen egal, man wird nicht Vorsitzender werden können, das ist ganz klar.
Also zumindest nicht, wenn man sozusagen über das Betroffenen-Ticket drin ist, dass natürlich die ExpertInnen auch Betroffene sein können, ist ja immer durchaus möglich, dass sie das aber vielleicht gar nicht sagen können.
So, genau, so, das ist immer möglich. Das kann sein, aber das weiß man halt nicht. Ne? Aber so, wenn jetzt irgendwer sagt, Mensch, ich bin betroffen, ich habe da Interesse, dann kann man auf jeden Fall nicht es bis zum Vorsitz schaffen. Das ist auch noch wichtig. So, und diese URAG, die dann aus diesen 9 Personen, aus diesen 3 Gruppen bestehen wird, die soll sich dann künftig 4-mal im Jahr treffen und arbeiten.
Ja, genau. Und jetzt ist ja eigentlich die Frage, wir haben jetzt die ganze Zeit über den Aufbau gesprochen, wer ist da drin, wie kommt es dazu? Was sollen die denn eigentlich machen? Was ist jetzt überhaupt wirklich die Aufgabe der URAG?
Ja, was sind die Aufgaben der URAG? Also das ist eine Frage, die sich wirklich nicht so leicht beantworten lässt, aber es gibt da so ein paar Dinge, die bekannt sind. Also, es gibt da eine vorläufige Geschäftsordnung und da steht zum Beispiel drin, was die Aufgaben sind. Und das ist nicht sonderlich interessant geschrieben, also mit anderen Worten etwas langweilig, deswegen muss man das vielleicht einfach vorlesen. Also, Aufgabe ist quantitative Erhebung von Fällen sexualisierter Gewalt, um deren Ausmaß in den beteiligten Landeskirchen und den Gliedkirchen der diakonischen Landesverbände zu erkennen.
Das ist ja was uns sehr wichtig ist. Ne? Wir sagen immer, es ist irgendwie überhaupt nicht klar, wie viele Betroffene es gibt. Das ist bei der Forumstudie auch ein großes Problem gewesen, dass die Kirchen ja nicht die Personalakten durchgesehen haben. Wir haben keine Ahnung, wie viele Betroffene es gibt. Es wäre unglaublich wichtig, das weiter zu klären.
Also ich finde das auch einen wichtigen Punkt, ganz, ganz klar. Wo ich mir aber gleich die Frage so ein bisschen stelle, ist ja, das ist ja schön, wenn diese 9 Leute aus der URAG das jetzt künftig regeln sollen, aber dafür brauchen sie ja letztlich auch Unterlagen. Wie soll das dann sein? Kriegen die einen Schlüssel vom Archiv in die Hand, dürfen da reinmarschieren? Oder welchen Zugang werden die auch bekommen zu entsprechenden Unterlagen? Und wie kooperativ wird man da sein? Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist das ja zum Beispiel so eine Sache, das hat man ja auch bei der Forumstudie gemerkt. Da hieß es ja, konnten jetzt gar nicht unbedingt alle Personalakten durchgucken in der Zeit und deswegen nicht alle Daten liefern. Aber jetzt soll die URAG mit 9 Leuten diese Kompletterhebung da machen oder wie? Weiß ich nicht.
Ist schon mal schwierig. Lass uns mal gucken, was die denn noch machen muss, weil das ist ja nicht die einzige Aufgabe.
Nein, genau. Dann gibt es noch die qualitative Analyse zur Identifikation von Strukturen, die sexualisierte Gewalt ermöglichten, erleichtern, deren Aufdeckung erschweren oder diese in der Vergangenheit oder dies in der Vergangenheit getan haben. Ja, das ist ja das Gleiche nochmal, nur nochmal tiefergehend.
Ja, gibt es denn noch weitere Punkte?
Ja, Untersuchung und Evaluierung des administrativen Umgangs mit Betroffenen, Täterinnen und Tätern bzw. Beschuldigten und weiteren Beteiligten in den beteiligten Landeskirchen und diakonischen Landesverbänden. Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Ist auf jeden Fall eine große Aufgabe. Da, glaube ich, braucht man viel Zeit für.
Ist das das Letzte?
Nee, dann kommen noch zwei. Nummer 4, Ermöglichung der individuellen Aufarbeitung Betroffener. Das finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Ich denke mal zum Beispiel auch einfach die Anhörung von Betroffenen. Ne? Dass wenn jetzt zum Beispiel ein Betroffener sagt, hier Mensch, da haben ja Leute bisher noch nicht so zugehört. Das wäre schön, wenn mir mal einer zuhören würde. Dann wäre das sicherlich eine wichtige Aufgabe für die URAG. Ja, und der letzte Punkt, und den verstehe ich ehrlich gesagt nicht so gut. Unterstützung, Evaluierung und Beratung der beteiligten Landeskirchen und diakonischen Landesverbände im Hinblick auf die institutionelle Aufarbeitungspraxis und deren unabhängige Aufarbeitung konkreter Fälle sowie deren quantitative Analyse und qualitative Analyse. Mhm. In den vorherigen Punkten ging es darum, dass die URAG irgendwie alles machen soll. Und jetzt geht es darum, dass die URAG die Kirchen dabei unterstützen soll. Also was denn nun?
Also ich, genau, also ich habe jetzt nochmal, ich habe eben, also es soll erstmal, hat die URAG sozusagen die Aufgabe, die betroffenen Zahlen zu klären, die Fallzahlen zu klären und qualitativ zu analysieren, ja, was die sexualisierte Gewalt ermöglicht hat oder ermöglicht,
ja,
welche Strukturen. Das finde ich spannend, weil dazu hat es ja die Forumstudie schon gegeben.
Ja.
Die qualitative Analyse hat, glaube ich, sehr gut geklappt. Da gibt es sehr vieles, was vorliegt, kann man sagen, können wir nochmal konkreter vor Ort angucken.
Ja.
Spannend, das Quantitative hat schon bei Forum nicht geklappt, wo ein riesiger Forschungsverbund dabei war. 3,6 Millionen hat die EKD da reingegeben. Okay, ist spannend, dass das jetzt die URAG machen sollen, wo 9 Menschen ehrenamtlich arbeiten.
Also und vielleicht auch nicht alles Wissenschaftler sind, die exakt dafür ausgebildet sind, darin Forschungserfahrung, ja, haben, ne? Muss man auch bedenken. Ja.
Ja. Dann soll der administrative Umgang mit Betroffenen,
ja,
evaluiert werden.
Also das ist eigentlich auch wieder was in der Forumstudie schon passiert ist.
Ansatzweise, da könnte man auch sagen, was weiß ich, jetzt wird mal die Fachstelle Hannover evaluiert. So,
ja,
wir befragen die Betroffenen jetzt mal, was sie konkret mit der von der Fachstelle Hannover halten. Also ich meine jetzt von der Hannoverschen Landeskirche, nicht von der EKD. Dann soll die individuelle Aufarbeitung ermöglicht werden. Dazu muss man ja eigentlich auch erstmal nochmal definieren, was ist denn mit individueller Aufarbeitung eigentlich gemeint.
Mhm.
Also, weil manchmal denkt die Kirche, wenn die sich das einmal angehört haben, also darum mit der Anhörung bin ich immer, ist wichtig, ist aber meines Erachtens höchstens ein Schritt. Die Frage ist, was braucht die Person noch? Was möchte die Person noch? Und dann soll das noch evaluiert werden und beraten werden, wie institutionell aufgearbeitet wird. Also ganz schön ehrgeiziges Unterfangen, finde ich.
Ich finde, das sind alles Punkte, die, da muss man eigentlich wieder ein Forschungsteam reinschicken. Ne? Da muss man als, müsste die Kommission eigentlich sagen, alles klar. Um das zu ermöglichen, schickt man ein Forschungsteam rein und gucken, ob die, sag ich mal, ihre Arbeit machen, aber selber machen. Klar, man kann Betroffene anhören oder so, aber das qualitativ, quantitativ zu analysieren, auszuwerten, da sollte man schon eine gewisse Forschungserfahrung in den Bereichen haben.
Ja, also mir fällt dazu ein, zum Beispiel die Evaluierung des administrativen Umgangs. Das ist, weil ich ja in diesem als Beratende, als Betroffene in dem Aufarbeitungsprojekt vom Bistum Osnabrück bin, was also von der Uni Osnabrück vollkommen unabhängig gemacht wird. Die haben das gemacht, ne? Die haben in die Akten geguckt und haben gesagt, wie wurde mit den Personen umgegangen und haben ein Ampelsystem entwickelt,
mhm,
ob das Bistum seine Amtspflichten, ob es denen nachgekommen ist. Da brauchst du aber wirklich, das waren halt das. Da ist ein Professor für Rechtswissenschaften, da sind wirklich Fachkräfte drin, die das genau definiert haben, was der adäquate Umgang gewesen wäre. Und man muss eben sagen, das Ampelsystem war im Wesentlichen auf Rot, auf Gelb und höchstens mal so in den letzten Jahren gab es vielleicht mal ein grünes Ding. Aber das ist jetzt inhaltlich, aber also wirklich, da ist viel Zeit reingegangen von einem Forschungsteam, um diesen Umgang zu ermitteln.
Ja, also ich denke auch, das ist eigentlich was, wo ich, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich würde in der URAG sitzen, eigentlich sagen würde, so Forschungsteam rein, ne? Das ist schwierig. Ja,
ich finde, wir sollten das, um das auch nochmal zu kontrastieren, das wäre mir wichtig, zu sagen, es gibt diese gemeinsame Erklärung, die gibt es jetzt zwischen EKD, Diakonie und UBSKM.
So, seit Dezember 2023, glaube ich, ne?
Genau, wurde groß gefeiert auf den sozialen Medien der EKD und Diakonie. So toll, wir haben jetzt übrigens unter Mitarbeit des Beteiligungsforums, der betroffenen Vertretung des Beteiligungsforums, haben wir jetzt diese gemeinsame Erklärung auf den Weg gebracht. Und dazu muss man sagen, wir kennen das, dass die evangelische Kirche immer ein bisschen zu spät kommt oder auch sehr zu spät kommt. Die gemeinsame Erklärung mit der katholischen Kirche, also mit der Deutschen Bischofskonferenz, die gibt es bereits seit 2020. Die gab es 3,5 Jahre früher. Und was da sehr spannend ist, darum kann man auch schon so ein bisschen gucken, wenn man sich im katholischen Bereich etwas auskennt, was da eigentlich passiert ist. Da sind jetzt in allen Diözesen betroffenen Beiräte eingerichtet worden. Das heißt, jede Diözese, das sind 13 Stück, hat so einen betroffenen Beirat. Und es sind in allen Bistümern oder in allen Diözesen Aufarbeitungsprojekte, und zwar wissenschaftliche Aufarbeitungsprojekte, angestoßen worden.
Das heißt, die Katholiken haben da nicht irgendwelche neuen Strukturen geschaffen, irgendwelche Zusammenschlüsse, Verbünde, sondern die haben das genommen, was da war, und gesagt, 13 Dinger, da wird jetzt 13 Mal Aufarbeitung gemacht und fertig.
Genau, es kann sein, ich bin mir nicht sicher, ich glaube sogar auf Bistumsebene wird jeweils aufgearbeitet. Jedes Bistum macht eine Aufarbeitungsstudie, und das ist natürlich total gelungen. Also das hat eine Verbindlichkeit, man weiß, auf was sich das bezieht. Es ist klar, dass das finanziert werden muss, und einfach nur mal als Beispiel, was das auch politisch bedeuten kann. Nach dem Zwischenbericht in Osnabrück, der wurde am 20. September 2022 vorgestellt. Mhm. Da haben die Forschenden das vorgestellt von der Uni Osnabrück, die komplett unabhängig arbeiten. Danach ist Bischof Bode zurückgetreten.
Aha.
Also da ist richtig was passiert. Da hat es konkrete wissenschaftliche Arbeit gegeben. Da wurde eben dargelegt, wie auch mit Betroffenen umgegangen wurde. Und Bischof Bode hat die Konsequenz daraus gezogen.
Das mit diesem Forschungsprojekt und diesen Studien finde ich sehr interessant. Da haben wir eben schon ein paar Mal gesagt, das sind alles diese Aufgaben der OAG-Punkte, wo man eigentlich sagen müsste, hier Forschungsteam rein, Studie machen. Ja. Das ist ja durchaus eine Möglichkeit, die auch so vorgesehen ist, dass die URAG sagt, hier ist, was weiß ich, irgendein Fall, da möchten wir gerne, dass da eine Studie erstellt wird. Das Problem ist, die URAG kann das nicht einfach bestimmen und sagen, das wird jetzt in Auftrag gegeben, sondern sie braucht die Zustimmung. Jetzt könnte man sagen, ja, da wird die URAG nachfragen, ne? Das ist zum Beispiel, was weiß ich, passiert in der Landeskirche Hannovers, also muss man bei der Landeskirche Hannovers nachfragen, und die müssen sagen, ja, finanzieren wir, was schon komisch wäre, weil dann hätte die Landeskirche Hannovers ja Einflussmöglichkeiten. Aber nein, es muss nicht bei der Landeskirche Hannovers gefragt werden, sondern beim Verbund Konföderation und Bremen. Das heißt, wir haben es vorhin ausgerechnet, bei 11 Akteuren, bei allen Landeskirchen und in diakonischen Werken muss danach gefragt werden, und die müssen sagen, ja, da soll eine Studie erstellt werden.
Ja, und das ist natürlich also so eine Frage, da gibt es ja immer Partikularinteressen, da wird hin und her geschoben, da sagt Bremen, wir wollen jetzt aber nur 2 Fälle aufarbeiten, und wenn ihr in Hannover 10 aufarbeitet, dann stehen wir schlecht da irgendwie so, macht man nicht so viel oder so. Also sowas kann möglich sein. Oder jemand sagt, wir wollen hier auch Geld für unsere Kirche, um aufzuarbeiten, darum kriegt die anderen das nicht. Also das ist ja... Das finde ich, das ist eine Kritik. Und das andere ist, geht es dann nicht vielleicht um ganz viele kleine Studien? Ja, wir haben zum Beispiel ja diese Studie für den Fall Ösede. Da sind im Grunde genommen, da ist eine Wissenschaftlerin dabei gewesen, kein Forschungsverbund, kein universitäres Team. Da gab es große Kritik auch am forschungsethischen Vorgehen. Also eine Wissenschaftlerin und ich glaube ein Jurist, der auch nicht an der Uni war, meines Wissens. Das heißt, keine wirkliche universitäre Anbindung, keine Anbindung an, ich sag mal so, die Aufarbeitungsszene, die es auf wissenschaftlicher Ebene mittlerweile gibt. Dann wird dein Fall völlig unabhängig von meinem aufgearbeitet. Es geht aber ja darum, auch Strukturen, also eine qualitative Analyse, wo man sagen könnte, ja, kann man mal kontrastieren, ne? Da war ein Diakon, der mindestens 45 Jungen missbraucht hat. Wie ist denn das mit diesem Pastor, der etliche Mädchen missbraucht hat? Also wäre ja interessant auch für eine Kontrastierung, ne?
Absolut, aber auf jeden Fall, das ist ein Problem, wenn da alle zustimmen müssen. Das macht es nicht einfacher.
Nein.
Noch komplizierter wird es, wenn es zum Beispiel um Fälle geht, wo vielleicht ein Betroffener missbraucht worden ist von, sage ich mal, einem Pastor, der zum Beispiel gearbeitet hat in der Landeskirche Hannovers, dann versetzt wurde, zum Beispiel, sage ich mal, nach Baden-Württemberg. So. Und dann ist es ja so, dass das ein Fall ist, der auf jeden Fall gliedkirchenübergreifend ist. Ne? Dann ist ja zum Beispiel die Frage, warum konnte der in der neuen Landeskirche da in Baden-Württemberg überhaupt angenommen werden? Hat man die informiert, was das für einer war? Mhm. Oder hat man hier vor Ort vielleicht schon gesehen, oh, der schnell loswerden kommen? Ne? Das wäre ja ganz wichtig, Aber da kann auch nicht einfach eine Studie erstellt werden und sagt hier, die Konföderation stimmt zu, sondern da ist es viel komplizierter.
Aha.
Da muss nämlich einmal im Jahr bei einem Treffen der Vorsitzenden aus den ganzen URAGs über diese Frage entschieden werden. Das heißt, da muss letztendlich auch Bayern, die in dem Fall jetzt in diesem Beispielfall überhaupt nichts mit zu tun hätten, müssen die zustimmen, dass eine Studie erstellt wird, die einen Fall betrifft zwischen Hannover und Baden-Württemberg. Also wieder eine Sache, die es unglaublich schwierig macht, wo es ganz viele Gründe gibt, warum irgendwer sagt, nö.
Das heißt, die Entscheidungen werden an einer Stelle getroffen, wo sowieso die Betroffenen aus den URAGs überhaupt nicht vertreten sind. Das müssen wir mal dazu sagen, ja?
Ja.
Die Betroffenen sind da überhaupt nicht vertreten, sondern die Vorsitzenden der URAGs.
Ganz genau.
Also das, ja, das ja. ist schon sehr interessant. Also weil das Ganze ja auch unter Betroffenenbeteiligung, also hier beteiligen sich Betroffene. Das heißt aber, die Betroffenen, die sozusagen in Hannover gesagt haben, Mensch, da muss man unbedingt gucken und vielleicht ja auch in Baden-Württemberg sagen,
ja
das wäre cool, weil wir wissen, dass er hier auch jede Menge schlimme Sachen getan hat.
Ja.
Die haben nichts zu sagen.
Ja. So, und die Finanzierung liegt immer an den Gliedkirchen. Und das ist das, was ich meinte am Anfang, als ich da vorgelesen habe, Paragraph 1.1, die Verantwortung liegt bei den Landeskirchen. Genau. Da wird darüber entschieden. Sehr schön ist auch, wenn es zum Beispiel über die Anhörung von Betroffenen geht, welches Datenschutzgesetz da gilt. Da würde man ja eigentlich sagen, ja klar, Datenschutz ist ja total wichtig. Da, wir haben ja ein Datenschutzgesetz in Deutschland, ne? Wird man das nehmen? Falsch. Da soll nämlich das EKD-Datenschutzgesetz gelten. Das ist sehr interessant. Die URAG soll ja unabhängig sein, ne? U für unabhängig.
Ja.
Soll ja eben nicht kirchennah sein und genau die sollen dann das Kirchendatenschutzgesetz verwenden.
Jetzt könnte man ja sagen, ich sage das nicht, aber man könnte sagen, wieso das EKD-Datenschutzgesetz ist doch genau dem säkulären Datenschutz der Europäischen Datenschutzgrundverordnung gleichgestellt. Da haben doch die Betroffenen gar keinen Nachteil.
Ja, aber dann könnte man sagen, wenn es wirklich das Gleiche wäre, dann bräuchte man es ja gar nicht und könnte es einfach streichen. Also genau das Gleiche kann es nicht sein.
Ist es nicht? Ich möchte mal zwei Unterschiede sagen. Erstens, wer sein Datenschutzrecht in der evangelischen Kirche verletzt sieht und es gilt die EKD-Datenschutzverordnung, muss das in der EKD auskämpfen und muss erstmal Rechtsanwältinnen finden, die sich mit diesem Datenschutzgesetz auskennen. Das ist schon mal sehr schwierig. Zweitens, die Höchststrafe bei der Europäischen Datenschutzgrundverordnung ist 10 oder 20 Mal, ich habe es jetzt vergessen, ich glaube 20 Mal so hoch wie die Höchststrafe beim evangelischen Datenschutzgesetz.
Mhm.
Also es ist viel, 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 viel billiger für die EKD, wenn ihr Datenschutzgesetz gilt und sie sich mal wieder, möchte ich jetzt zynisch einwerfen, nicht daran halten.
Naja, und vor allem, wenn ich das dann vor irgendeinem Kirchgericht irgendwie durchklagen muss, ist ja auch irgendwie nicht ohne, ne? Anwalt finden diese ganze eigene Rechtssystem, also vor einem normalen, ordentlichen, staatlichen Gericht, da würde ich mir durchaus zutrauen, sowas durchzuklagen, aber so ein Kirchending, keine Ahnung, ob die unabhängig sind, wahrscheinlich
nicht. Es ist ja für viele Betroffene dann auch sehr schwierig, weil sie sagen, ich bin wieder mit meinem Fall, ich habe ihn nochmal Unrecht erlebt, also das wird jetzt ausdiskutiert, so wie ich bei der sexualisierten Gewalt Unrecht erlebt habe und schon wieder entscheiden Menschen dieser Kirche darüber, ob ich Recht bekomme oder nicht.
Und nicht der Staat.
Ja.
Ja.
Also höchst problematisch. Und ich weiß, dass das viele Menschen, die sich in diesem Bereich engagieren, sagen, in Aufarbeitungsprozessen in Kirchen muss immer die Europäische Datenschutzgrundverordnung gelten. Es darf nicht katholischer oder evangelischer Datenschutz gelten. Also echt ganz wichtiger Punkt hier.
Man muss auch mal was Positives nennen. Wir haben ja in unserer Folge über das BEFO auch Probleme benannt, die auftreten, wenn Betroffene in einer Beteiligungsform sitzen, aber die Betroffenen von der Kirche ausgewählt wurden. Dass das zwar echte Betroffene sind, die auch schweres Leid erlebt haben, aber die nicht notwendigerweise die Interessen aller Betroffenen vertreten, sondern möglicherweise ihre eigenen Interessen, was ja auch vollkommen legitim ist, aber eben nicht für andere sprechen können. Das ist bei der URAG natürlich schon mal viel, viel besser, dass hier wirklich Betroffene aus dem Kreis der Betroffenen gewählt werden und die Kirche darauf eigentlich keinen Einfluss hat. Das ist natürlich super.
Das ist ja auch etwas, was in der Forumstudie stark kritisiert wurde, das Beteiligungsforum, dass die kirchenkritischen Betroffenen nicht vertreten sind. In die URAG können absolut auch kirchenkritische Betroffene gewählt werden, wenn sie denn von anderen Betroffenen entsendet werden.
Aber was ist denn jetzt, wenn Probleme auftreten, wenn es Konflikte in der URAG gibt, die da nicht gelöst werden können? Dann gehen diese Probleme zum BEFO.
Also ich hätte gedacht, dann holt man sich externe Beratung, zum Beispiel bei der UBSKM oder externe Prozessbegleitung, irgendwelche Leute, die dafür qualifiziert sind. Das heißt, wenn wir jetzt Probleme mit unserer URAG haben, dann entscheidet das Beteiligungsforum.
Dann wird das Beteiligungsforum daran beteiligt und dann hat das Beteiligungsforum einen langen Arm, der bis in die URAGs reicht. Und dort auch Entscheidungsgewalt letztendlich hat.
Dazu noch zu sagen, das Beteiligungsforum besteht ja aus 8 Betroffenen und 9 KirchenvertreterInnen.
Wo wir schon beim langen Arm der Kirche sind, diese neuen Leute, die sind da ja nun mehr oder weniger frei hineingewählt worden. Von der Kirche, von den Landesregierungen oder von den Betroffenen. Aber die Kirche...
In die URAG
reingewählt worden. Aber die Kirche hat sich ein paar Sonderrechte rausgehandelt. Nämlich, dass Kirchenleute da einfach mit einem Gaststatus drin sitzen dürfen, wenn sie dazu Lust haben.
Das ist ja interessant. Gibt es da kein Vetorecht?
Das Vetorecht gibt es, glaube ich, nur in so besonderen Situationen, wenn zum Beispiel jetzt ein Betroffener angehört wird oder so und der sagt, nee, also habe ich keinen Bock, dass jetzt irgendwie Kirchenvertreter mit zuhören, wenn ich da irgendwie von meinen Erlebnissen erzähle, dann ist das so. Und der Vorsitzende kann, glaube ich, auch noch in ein paar Punkten darüber entscheiden. Aber grundsätzlich hat erstmal die Kirche das Recht, da Leute hinzuschicken, die sich in irgendeiner Form damit befassen. Zum Beispiel könnte die Kirche einfach, wenn sie Lust hat, die ganze Zeit jemanden aus der sogenannten Fachstelle da reinsetzen.
Das heißt aber auch gerade ja in unserem Kontext, wo wir hier von 11 AkteurInnen sprechen auf kirchlicher Seite, könnte jede Landeskirche, jeder diakonische Verband sagen, hey, wir haben hier eine Person, die leitet unsere Fachstelle, die ist unsere Präventionsexpertin. Mhm. Die ist da jetzt einfach mal immer dabei. Und was ihr wollt, ist uns eigentlich ziemlich egal. Also was die Betroffenenvertretung in der URAG will, ist total egal.
Ja, also ich stelle mir das vor allem problematisch vor, dass wenn in der URAG, sag ich mal, wenn sich das ein bisschen eingespielt hat, dann ist das ja vielleicht auch eine Kommission, in der auch unter den Mitgliedern ein gewisses Vertrauen irgendwie sich aufgebaut hat. Man weiß, okay, das sind zwar die Kirchenleute, naja, das sind die Experten so, aber über diese Punkte können wir hier vertrauensvoll reden und da irgendwie Lösungen finden, was ja für die Zusammenarbeit total wichtig ist. Wenn aber ständig verschiedene Kirchenleute sitzen und sich alles anhören, dann halte ich das für sehr, sehr schwer, dass man dann noch frei reden kann mit den anderen Mitgliedern der URAG über wichtige Themen. Wenn dann nämlich, genau wie du sagst, jeder Akteur ständig irgendwelche Leute vorbeischicken kann. Und nicht nur die können das, sondern auch BEFO.
Ach, die auch noch. Na super. Aber das ist ja wirklich so, ich meine, man muss ja auch eine Arbeitsatmosphäre haben. Und dazu gehört ein gewisses Vertrauen.
Absolut.
Das finde ich schwierig. Und ich muss auch sagen, ich finde es sehr schwierig, weil dann ja auch die Betroffenen absolut in der Minderheit sind. Also es gibt ja, und gerade eventuell auch die kirchenkritischen Betroffenen. Also wir haben ja immerhin diese Regelung, es sollen nicht mehr als 50% weniger als 50% sein. Und das ist ja grundsätzlich, also das kann zu Problemen führen, das haben wir gesagt, zum Beispiel mit Betroffenen, die für die Kirche arbeiten oder sowas. Aber grundsätzlich ist das zu begrüßen. Aber in dem Raum, wo man dann tagt, wird man sich eventuell 20 KirchenvertreterInnen aussetzen müssen. Ich glaube jetzt nicht, dass die alle so motiviert sein werden, dass sie ständig dabei sein werden.
Das glaube ich auch nicht. Aber wenn einfach nur jedes Mal, sag ich mal, 3 oder 4 Kirchenvertreter da sitzen.
Ja. Dann besprechen die sich ja auch in den Pausen. Tut mir leid. Aber dann sind da die Kirchenmenschen, die KirchenvertreterInnen. Und dann steht man am Kaffee und dann reden die miteinander. Ja. Und dann sagen die doch, also tut mir leid, das kann, glaube ich nicht, dass es da keine Einflussnahme gibt auf die URAG.
halte ich zumindest für sehr, sehr schwierig. Und ist ja auch interessant, dass dieses Gastrecht der Kirche eingeräumt wird. Man hätte ja genauso gut sagen können, Betroffene haben die ganze Zeit ein Gastrecht.
Ja, das wäre zum Beispiel richtig super gewesen, dass man gesagt hätte, hier Betroffene können immer, wenn die in diesem, wenn die zum Beispiel regelmäßig teilnehmen oder irgendwas, ja, das wäre eine gute Idee gewesen. Man hätte auch sagen können, andere gesellschaftspolitische AkteurInnen, also wie zum Beispiel unabhängige Fachberatungsstellen gegen sexualisierte Gewalt oder Personen aus der Aufarbeitungskommission bei der UBSKM oder sowas, ne? Das wäre auch möglich gewesen, hätte man auch reinschreiben können.
Absolut.
Wir haben ganz viel erzählt über den Aufbau der URAG. Wir haben unsere Kritik geäußert an der Geschäftsordnung, an der vorgeschlagenen. Trotzdem, glaube ich, verbinden wir beide auch noch etwas Hoffnung mit der URAG. Kann das sein?
Ja, doch, das würde ich ganz klar schon so sagen. Die URAG ist natürlich so, wie sie zusammengebaut wurde, kirchennah. Das ist klar. Dennoch ist es so, dass diese Plattform auf absehbare Zeit die einzige Möglichkeit für Betroffene sein wird, auf Aufarbeitung Einfluss zu nehmen. Ich denke, dass es wichtig ist, wenn sich engagierte Betroffene jetzt in den URAGs betätigen.
Ja, ich glaube auch, dass es auf jeden Fall für Betroffene einen Einblick geben wird, also was da für Projekte geplant werden. Das ist sehr wichtig. Und die Personen, die Betroffenen, die in der URAG sitzen, müssen ja auch berichten den anderen Betroffenen. Also es muss so eine Information, also einmal im Jahr sollen die mindestens bei den anderen Betroffenen darüber berichten, was passiert ist. Das ist auf jeden Fall schon mal mehr Transparenz, als es bislang gegeben hat.
Das denke ich auch. Und dass es da 9 URAGs gibt, wo einfach Betroffene, auch wenn sie nicht in der URAG sitzen, aber Interesse haben, irgendwie einmal im Jahr hingehen können und sagen können, Mensch, ich möchte mich über den aktuellen Stand informieren, das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich fände es persönlich auch gut, wenn diese URAG-Foren vielleicht ein bisschen ausgebaut werden zu so einer Veranstaltung, die auch unabhängig der URAG vielleicht einfach den Betroffenen, die Redebedarf haben, eine Plattform, einen Raum gibt, wo man einfach mal reden kann, eine Idee äußern kann, die aufgenommen wird, ohne dass sich jetzt da alle vielleicht auch ganz stark engagieren müssen. Weil man muss auch bedenken, es gibt sicherlich Leute, die sind für die URAG geeignet, die haben dafür irgendwie die Zeit oder die Lust. Es gibt auch vielleicht andere Leute, die sind nicht dazu in der Lage, die sagen, Mensch, das ist sehr, sehr umfangreich. Ich habe aber trotzdem eine Idee, die ich mitteilen möchte. Und dafür sollte auf jeden Fall ganz viel Raum sein.
Auf jeden Fall. Und ich finde, es ist ja immerhin, also wir haben neulich mal in so eine Chronik geguckt, ne, von der Hannoverschen Landeskirche, die verspricht eine Vernetzung von Betroffenen seit 2012. Die gibt es, hat es bislang nicht gegeben. Dieses Betroffenenforum war das allererste Vernetzungsangebot, was wir als Betroffene gehabt haben, also 12 Jahre nach dem Versprechen. Ich fände es auch sinnvoll, wenn die betroffenen Gruppen der URAG überregional miteinander vernetzt würden, damit sie auch gucken können, wie werden die Standards umgesetzt. Also weil man ja vieles erst merkt, wenn man im Vergleich ist. Also wenn man zum Beispiel, ich sag mal so, wir haben in Hannover, vielleicht gelingt es uns, bestimmte Standards aufzubauen und dann können die Leute aus Sachsen, die freuen sich vielleicht oder die haben auch noch richtig gute Ideen. Das wäre halt total gut, das ist aber leider bislang noch nicht beabsichtigt.
Die große Gefahr ist einfach, dass die URAG zu einer Veranstaltung wird, wo man zwar irgendwie Betroffenen Raum gibt, aber wo letztendlich das Programm schon so ein bisschen vorweg klar ist. Die Geschäftsordnung, die ist für alle URAGs gleich. Das BFO ist drin, das ist bei allen URAGs auch gleich. Also insofern könnte man schon die Frage stellen, was ist denn jetzt eigentlich das Regionale daran? Ist das Regionale einfach in Anführungszeichen nur daran, dass die Betroffenen nicht so weit fahren müssen? Wenn es das wäre, dann gäbe es eigentlich auch viel zu wenig URAGs. Dann müsste man sagen, naja, also dann könnte man auch eigentlich mindestens eine pro Landeskirche machen. Ich weiß es nicht. Es gibt auch viele Gefahren da drin. Ich denke, man muss abwarten und vielleicht gelingt es durch die engagierte Arbeit von Betroffenen oder vielleicht auch dem einen oder anderen Experten oder vielleicht ein paar Kirchenmitarbeiter, die sagen, Mensch, wir sind hier in unserem Laden sehr unzufrieden. Hier muss sich ganz klar was ändern und wir sind für Aufarbeitung. Vielleicht gelingt es damit, dass man vielleicht irgendwo was reißen kann. Wobei dann auch wieder die Frage ist, es ist ja schön, wenn Hannover zum Beispiel eine gute URAG hat, wo gute Leute drin sitzen. Aus welchem Grund hat dann eine andere Landeskirche oder eine andere URAG es nicht verdient, auch genauso gute Ergebnisse zu erlangen, nur weil da vielleicht Kirchleute drin sitzen, die auf Linie sind.
Na gut, das ist natürlich immer so ein Risiko, wenn man mehrere solcher Gremien installiert. Wir müssen es abwarten. Wir beobachten das weiter. Ich sag mal, einerseits auch ein bisschen gutwillig, weil wir das besser finden als gar nichts. Aber das heißt nicht, dass wir es in höchsten Tönen loben.
Zumindest noch nicht.
Genau. Ja, gut. Ich glaube, dann haben wir uns heute schon mal sehr ausführlich über die URAX ausgetauscht.
Und bei der nächsten Folge über die URAX, da geht es dann vielleicht etwas mehr ins Detail, weil dann vielleicht auch schon einfach etwas mehr bekannt ist und vielleicht auch schon Ergebnisse vorliegen oder erste Aufträge. Wir werden sehen. Ja,
wir warten es ab. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.